Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe der Sendung Unterdessen an diesem heutigen Dienstag, dem 19. Mai 2026. Eine erste Frage an alle. Was verbinden folgende Orte in Erfurt? Am Wasserturm, Alter Nordhäuser Bahnhof, August-Tröbling-Straße, Brühler-Flurweg, Giörer-Straße, Heckerstieg, Kalkreise, Kühnhausen, Lobensteiner Straße, Marbach. All das sind aktive Untersuchungsflächen eines Projektes, das die zarte Überschrift trägt: Innerstädtische Bahntrassen, vernetzte Lebensräume für Pflanzen, Mensch und Tier. Was sich dahinter verbirgt, das werden wir in dieser Sendung erfahren, denn ich habe mit David Urbaniec vom Umwelt- und Naturschutzamt darüber gesprochen. Außerdem geht es um Kultur, um das Phoenix-Festival. Denn es ist auch in diesem Jahr wieder am Start. Was sie machen, warum sie wieder ins Ried zur Platte gehen und warum sie das eigentlich alles tun, darüber mehr mit Maren. Maren Barnikow. Der Ort, wo das Phoenix-Festival irgendwie auch entstanden ist, nämlich das Kulturquartier, ist der Ort, wo auch Woche für Woche wir hier kleine Fundstücke ausbuddeln oder ausgebuddelte Fundstücke präsentieren. Es gibt auch heute wieder ein Kulturfragment. Und wenn wir es schaffen, schauen wir auf einen Film, der heute im Schamprowski gezeigt wird. Eine Dokumentation, er heißt Generation Antifa und es gibt ein Gespräch mit einem Menschen, der diesen Film mitgemacht hat. Von Radio Dreieckland in Freiburg. Und natürlich habe ich auch Musik, sonst wäre es zwischen den Sprechanteilen ein bisschen still. Und wir starten auch gleich mit der ersten und damit geschmeidig in die Sendung. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Thank you. einigermaßen dramatische Musik zu Beginn. Entschuldigung. Jetzt redet die in das Geklatsche rein. Wir spulen zurück. Einigermaßen dramatische Musik zu Beginn dieser Sendung. Wie dramatisch es ist, wenn man nach Pflanzen und Tieren in einem Trockenrasen sucht und diese unterforscht, das werden wir zumindest im Ansatz in den nächsten Minuten erfahren. Denn ich habe gestern ein Gespräch geführt über ein Forschungsprojekt, was derzeit in Erfurt stattfindet. Zu mir gekommen, beziehungsweise die Idee, dieses Interview zu machen, ist schon eine ganze Weile her. Aber hört selbst.
96,2.
Vor ein paar Wochen bin ich meine wöchentliche Spazierrunde gegangen Richtung Nordstrand und wurde plötzlich aufgehalten von zwei Menschen, die da standen mit einem Klemmbrett und Fragebögen und mich befragen wollten zu irgendwas. Ich wusste noch gar nicht so genau, worum es ging. Hinterher wusste ich es schon. Es ging um den Hackerstieg. Ich wusste gar nicht, dass es so heißt. Ein Weg, der dort seit, schon einer gewissen Zeit freigeschnitten ist. Man kann da langlaufen. Vorher war es eher verwildert und zugewachsen. Und das Ganze ist im Rahmen eines Forschungsprojektes entstanden. Das Forschungsprojekt heißt Innerstädtische Bahntrassen, vernetzte Lebensräume für Pflanzen, Mensch und Tier. Ein Projekt, was schon eine Weile läuft und auch noch ein bisschen laufen wird. Und ich habe jetzt hier David Urban jetzt vom Umwelt- und Naturschutzamt im Studio. Hallo.
Hallo, grüße Sie.
Es ist ein, wie ich mittlerweile festgestellt habe, ein großes Projekt unter Beteiligung eben von der Stadt, aber auch mit Expertise von der Fachhochschule und dem Naturkundemuseum. Ich habe es gerade vorgelesen, die lange Überschrift innerstädtische Bahntrassen. Da denkt man ja erstmal an Züge und Schienen. Aber um was geht es denn genau bei diesen Flächen, die da untersucht werden? Was sind das für welche?
Naja, es geht schon um Bahnflächen. Wir gucken uns ehemalige Bahnflächen an, gibt es ja in Erfurt alte Bahntrassen, aber auch die Begleitflächen aktiver Bahntrassen und versuchen dort eben Naturschutzmaßnahmen umzusetzen.
Begleitflächen heißt daneben.
Oder? Genau, daneben. Hm. Weil so eine Bahntrasse besteht ja nicht immer nur aus dem reinen Gleiskörper und dem Schotterbett, sondern rechts und links müssen ja allein schon aus betrieblichen Anforderungen auch Flächen gepflegt, offen gehalten werden, damit keine Bäume auf den Fahrweg fallen oder dergleichen. Hm. Diese Flächen gehören auch dazu und das sind dann für uns die relevanten Flächen dort, ja.
Da, wo ich jetzt quasi langgelaufen bin am Hackerstieg, das ist eine von, ich glaube, 10 Flächen, die untersucht werden derzeit?
Ja, es schwankt immer so ein bisschen. Man kommt eine dazu, man fällt eine weg. Wir haben ursprünglich, glaube ich, mal in einem Rahmen von einem Vorprojekt über 20 Flächen ermittelt. Im Moment arbeiten wir, glaube ich, so mit 13 Flächen plus minus.
Mhm. Und da quasi, wo ich da lang gelaufen bin, ist quasi die Bahnschienen sind auf einem Bahndamm und dann geht der runter und daneben ist so eine, ich glaube, wahrscheinlich war das mal ein Versorgungsweg, so Betonplatten, genau. Auf dem man jetzt wieder lang laufen kann. Ist das so oder beschreiben Sie mal, wie diese Flächen aussehen? Was findet sich da? Wie sieht es aus?
Ja, die Fläche, wie Sie es beschreiben, ist eigentlich der Klassiker. Okay. Die Schienen laufen auf einem Bahndamm entlang und dann geht es erstmal einen Hang runter. Und dieser Hang ist für uns der interessante Standort. Ah. Weil diese Hänge sind ja dann in irgendeine Himmelsrichtung ausgerichtet, oft nach Süden. Und dann scheint da die Sonne drauf. Hm. Und dann wird das ein sehr warmer, aber dadurch, dass das ja auch nur den Schotterkörper quasi als Untergrund hat, ein sehr, sehr trockener und sehr magerer Standort. Und das sind bundesweit extrem bedeutsame Lebensräume. So trocken, Magerrasen, das ist vielleicht dem einen oder anderen immer mal ein Begriff. Das sind extrem seltene, aber extrem artenreiche Lebensräume. Und die schützen wir in verschiedensten Projekten in der ganzen Bundesrepublik. Und wir haben uns eben überlegt, man könnte ja auch diese Bahnbegleitflächen, die von ihren Voraussetzungen nicht ganz unähnlich sind zu so einem Trockenrasen, dementsprechend ökologisch gestalten und dort eben Naturschutz machen.
Das ist quasi die Grundidee, diese
das
besondere...
Das ist die Grundidee hinter dem Projekt, genau. Mhm.
Und das, was dann nebenan sich noch anschließt, also dieser Weg oder was dann noch drumherum ist und die Frage der Nutzung vielleicht auch durch Menschen, da kommt dann die Frage rein, was bringt das vielleicht den Menschen in der Stadt, oder?
Genau, das Projekt hat dann eben verschiedene Aspekte. Also erstmal natürlich hier, wir möchten Naturschutz auf diesen Flächen machen. Trockenrasen schaffen, aber wir möchten das auch im innerstädtischen Bereich machen, weil da ja ansonsten auch außer Siedlung oft nicht so viel ist. Mhm. Und da muss man dann natürlich die Menschen mitdenken, die diese Flächen auch seit Jahrzehnten kennen und nutzen. Also es geht auch darum, die Flächen für die Menschen zu gestalten. Wie Sie sagen, der Weg ist ja auch einfach da und wird rege genutzt. Und es spielt aber auch noch eine Rolle, dass wir tatsächlich so eine Vernetzungsstruktur schaffen wollen. Also diese Bahntrassen, die einfach durchgängig sind von Punkt A nach Punkt B. Wir haben bei diesen Trockenlebensräumen oft das Problem, dass es einzelne kleine Flecken in der Landschaft sind, die nicht mehr untereinander, wo die Arten nicht von der einen Fläche auf die andere Fläche kommen. Und da greifen auch die Bahntrassen, weil die vernetzen eben durch die gesamte Landschaft. Mhm. Also es sind so ein paar Aspekte, die da zusammenspielen.
Warum ist denn diese ich habe jetzt schon wieder den richtigen Begriff vergessen, wie heißt es?
Trockenrasen.
Trockenrasen. Warum ist das so interessant ökologisch? Weil da besondere Arten...
Genau, das ergibt sich so ein bisschen aus den Voraussetzungen, die diese Flächen eben haben. Wie gesagt, es sind sehr, sehr trockene Standorte, weil die Böden oft sehr wasserdurchlässig sind. Das sind oft in der freien Wildnis, sage ich jetzt mal, sind es oft Kalkböden. Da läuft das Wasser dann einfach davon. Zusätzlich knallt die Sonne da drauf und es wird sehr, sehr warm. Und dann sind diese Flächen auch sehr nährstoffarm. Das heißt, diese ganzen Fettwiesen, wie man sie eigentlich so aus der breiten Landschaft kennt, wo der Klee und das Gras hochwachsen, das hat auf diesen Standorten keine Chance. Und dadurch kommen nur hochspezialisierte Arten dort vor, die mit diesen Extrembedingungen zurechtkommen, die in der freien Landschaft überhaupt keine Chance gegen diese sehr konkurrenzstarken anderen Arten hätten. Und das zieht dann eben so einen Rattenschwanz nach sich. Wenn da irgend so ein Blümchen wächst, das nur dort existieren kann, dann kommt für dieses Blümchen so ein Bienchen an, das nur mit diesem Blümchen auch zurechtkommt. Oder Ameisen, die nur bei bestimmten Pflanzen vorkommen.
Und warum ist das gut?
Das ist dementsprechend gut, weil wir da auf sehr kleiner Fläche eine sehr, sehr hohe Biodiversität haben. Das heißt, wir haben sehr viele, sehr seltene Arten in geringen Stückzahlen im Vergleich zu der freien Landschaft, wo wir sehr wenige Arten, sogenannte Generalisten haben, die mit allem zurechtkommen, dafür in sehr, sehr hohen Stückzahlen.
Aber so eine Diversität, warum ist die wichtig für das, weiß ich nicht, ökologische System oder
so? Ja, das ist so ein bisschen der Klassiker, wieso brauchen wir diese Arten eigentlich?
Genau.
Das hört man oft im Naturschutz. Das kann man so pauschal nicht beantworten. Es ist einfach so, dass unser Ökosystem sich aus einem Nahrungsnetz zusammensetzt. Also es ist auch nicht diese klassische Nahrungskette, sondern es ist ein Nahrungsnetz. Und ein Ökosystem funktioniert nur als Ökosystem, wenn da auch die entsprechenden Arten drin sind, die ja nicht nur auf uns, wieso brauchen wir jetzt irgend so ein komisches Bienchen, das da rumsurrt, ja klar, aber die Arten interagieren ja auch untereinander und nehmen Einflüsse auf andere Arten und nehmen Einflüsse auf Pflanzen, die wieder Einflüsse auf Pilze und hast du nicht gesehen. Und darum ist es wichtig, dass wir diese Arten haben, dass dieses Nahrungsnetz stabil ist, weil nur wenn das stabil ist, kann das auch, keine Ahnung, irgendwelche sehr trockenen Sommer zum Beispiel abpuffern, kann trotzdem weiterhin funktionieren. Und ansonsten bricht irgendwann dieses Nahrungsnetz zusammen und da leiden dann definitiv auch wir Menschen drunter.
Nun ist das ein Projekt, es gab, habe ich gelesen, eine Vorstudie oder eine Voruntersuchungszeit und jetzt gibt es so ein Hauptvorhaben, was genau 5 Jahre läuft. Was genau passiert jetzt in diesen 5 Jahren?
In diesen 5 Jahren suchen wir Flächen auf, die im Vorprojekt eruiert wurden, die aufgrund ihres Artinventars, ihrer Größe, wo sie liegen, wo wir gesagt haben, das würde sich potenziell eignen, um dort Maßnahmen umzusetzen, um das zu versuchen, ob das dort funktioniert, wie das für die Arten funktioniert, ob man das technisch umsetzen kann, ob das von den Leuten angenommen wird und so weiter und so fort. Haben wir uns einen Flächenpool herausgearbeitet und auf dem setzen wir jetzt aktuell Maßnahmen um. Und das Ganze wird auch wissenschaftlich begleitet. Das heißt, am Ende der 5 Jahre können wir sagen, wir haben auf diesen Flächen Maßnahmen umgesetzt und über den Zeitraum ist das dann das passiert? So, wir haben versucht, gegen irgendwelche invasiven Pflanzen vorzugehen, die auf der Fläche nichts verloren haben und wir haben das geschafft oder wir haben das nicht geschafft. Die Maßnahmen haben funktioniert. Wir hatten vorher nur noch sehr wenige Exemplare von der einen Art und jetzt haben wir sehr, sehr viele oder eben auch nicht mehr, wir wissen es nicht. Die Leute, die dort spazieren gehen und deswegen wurden sie ja auch befragt, finden das total super, was wir da gemacht haben und unsere Fläche wird sehr gut angenommen oder die Leute finden das großen Mist. Also darum soll es gehen. Am Ende der 5 Jahre soll eine Handlungsempfehlung entstehen, auch für andere Kommunen. So könnt ihr Trockenlebensraumschutz in euren Kommunen an Bahntrassen machen. Das funktioniert nicht.
Den zweiten Teil dieses Gesprächs hören wir hier gleich nach einer kurzen musikalischen Pause. Das ist ja ein Projekt, was quasi die Stadt Erfurt vorangetrieben hat oder beantragt hat.
Beantragt.
Aber die Flächen gehören ja auch der Bahn zum Teil.
Ganz unterschiedlich. Wir sind viel auf kommunalen Flächen unterwegs. Wir sind auch auf Bahnflächen unterwegs. Wir sind teilweise auch auf Privatflächen unterwegs.
War das schwierig, da quasi alle mit ins Boot zu holen? Oder war das auch, gab es, weiß ich nicht, Bahnmitarbeiter, die gesagt haben, nö, das interessiert uns nicht. Hauptsache, die Züge fahren hier sicher über den Damm.
Jein. Also es ist ein bisschen anders, als man denkt. Ich habe die besten Erfahrungen fast mit Privatleuten so ungefähr gemacht. Das liegt aber daran, auf welchen Flächen man sich bewegt. Weil wir bewegen uns ja faktisch auf irgendwelchen Plus-Minus-Industriebrachen. Mhm. Ja, das ist nichts, was die Leute interessiert. Das ist nichts, was die jemals in irgendeiner Form nutzen können. Da hat eine Privatperson kein Problem damit, wenn ich sage, pass auf, das kostet dich nichts. Ich setze da jetzt Maßnahmen um und danach ist es wieder hübsch. Dann sieht es so aus, als kümmert sich jemand drum. Das finden die gut. Mhm. Bei der Bahn ist es relativ unkompliziert. Die müssen ihre Flächen sowieso pflegen. Die sehen das auch grundsätzlich positiv, wenn wir das machen, weil da müssen sie das nicht bezahlen. Bei der Stadt, bei den kommunalen Flächen, muss man bedauerlicherweise sagen, dass da das nicht so einfach ist, wie man sich das dachte. Weil wir nicht einfach natürlich hier als Umwelt- und Naturschutzamt oder als Projekt auf diesen Flächen agieren und schalten und walten können, wie wir das wollen, sondern die Stadt hat ja eine große Verwaltungsstruktur mit vielen Ämtern, ein Liegenschaftsamt, ein Garten- und Friedhofsamt, die alle natürlich Aktien da irgendwie dran haben, die alle Zuständigkeiten auf diesen Flächen haben. Und da ist die allermeiste Absprache nötig.
Mhm. Aber es scheint gut angelaufen zu sein. Gibt es denn bisher schon Rückmeldungen von Menschen wie mir oder weiß ich nicht, die sich irgendwie eingebracht haben oder anderweitig interessiert waren an dem Projekt? Oder ich weiß nicht, an wen die sich eigentlich dann richten, an Sie oder an...
Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben Flächen, wo wir Infotafeln aufgestellt haben, wo jetzt zum Beispiel unser Kontakt drauf steht, dann wenden die sich an uns. Es gibt Leute wie Sie, die persönlich angesprochen wurden von dem Team der wissenschaftlichen Begleitung, die haben dann potenziell deren Kontakt und melden sich bei denen. Es melden sich immer mal wieder Leute und ich würde mal sagen, die Resonanz ist grundsätzlich eher positiv, wenn wir mal was gemacht haben. Es ist dann schon so, es geht natürlich alles nicht von heute auf morgen. Ne? Wir machen mal irgendwo eine Maßnahme und machen mal eine Gehölzfreistellung und das finden die Leute gut. Und dann liegt da aber noch Müll zum Beispiel auf der Fläche. Und wenn wir das nicht sofort schaffen, diesen Müll auch zu beräumen, weil der Dienstleister einfach sagt, das schaffe ich erst in einem Monat, dann rufen diese Leute an und sagen, jetzt habt ihr hier aber so schöne Maßnahmen umgesetzt und jetzt sieht das hier aus, das kann ja nicht sein und dieses ganze Projekt ist ja total. Und dann muss man die Leute beruhigen, aber die stehen der Sache positiv gegenüber, dass wir das gemacht haben. Mhm. Wenn wir noch keine Maßnahmen umgesetzt haben, stehen die Leute der Sache eher negativ gegenüber, weil sie Angst vor Veränderung haben. Jetzt hat sich hier so schöne Natur entwickelt zum Beispiel. Jetzt wachsen hier diese ganzen tollen Bäume und jetzt wollt ihr die da einfach wegmachen. Mhm. Und da ist viel Erklärarbeit nötig, was da für Bäume wachsen, wenn da irgendwelche invasiven Gehölze wachsen, müssen die halt einfach weg. Ich will jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendeine hundertjährige Eiche abzuschneiden. Mhm. So. Und was wir damit eigentlich wollen.
Genau. Mhm. Dann vielleicht die Frage nach vorne, was würden Sie sich wünschen, wann ist das Projekt erfolgreich? Was ist dann passiert? Oder was wurde dann erreicht oder sowas?
Ich bin ein ausgebildeter Biologe. Für mich ist das Projekt erfolgreich, wenn wir wirklich sinnvollen Naturschutz auf diesen Flächen machen können. Und das können wir aktuell auch schon beobachten. Also wir haben Flächen, da haben wir eine Erstpflege unternommen, haben wir Gehölze entfernt und haben jetzt eine Beweidung etabliert, die ein- bis zweimal jährlich auf diesen Flächen erfolgt mit Tieren. Mhm. Und das sind tolle Flächen. Also da stand man einfach vorher davor und hat sich eine Heckenreihe angeguckt, die mehr oder minder tot war. Und jetzt ist das ein bisschen aufgelichtet, ist das ein hochdiverser Lebensraum. Und zu den Zeiten laufen dann da noch irgendwelche Schafe, Ziegen, Esel entlang. Und dann, also das sieht auch der Laie, dass auf der Fläche da schon was Positives passiert.
Mhm. Apropos Tiere und Pflanzen, das Naturkundemuseum ist ja so ein Partner in diesem Projekt, die genau da drauf gucken. Können Sie noch mal kurz erklären, welche drei Mitspieler es jetzt quasi noch gibt? Die machen quasi Arten, oder was machen das Naturkundemuseum und die zwei Fachhochschulen?
Genau. Wir sind insgesamt vier Teams. Ich, mein Projektleiter und meine Kollegin sind beim Umwelt- und Naturschutzamt der Stadt Erfurt und bearbeiten das Hauptvorhaben. Wir setzen die Maßnahmen um. Mhm. Dann gibt es ein dreiköpfiges Team vom Naturkundemuseum, die machen die wissenschaftliche Begleitung im Hinblick auf die Ökologie der Arten. Die gucken, welche Arten sind da, wie viele davon sind da. Wie entwickeln sich die Flächen ökologisch? Mhm. Und dann gibt es zwei Teams von der Fachhochschule, einmal aus dem Fachbereich Landschaftsarchitektur und einmal aus dem Fachbereich Stadtplanung. Und die gucken so ein bisschen ja nach ihren Fachbereichen, die Landschaftsarchitekten, wie sich die Flächen also im Gesamtbild quasi entwickeln. Und die Stadtplaner machen den Teil mit der Öffentlichkeitsarbeit, von denen Sie angesprochen wurden.
Genau, weil in den nächsten Wochen werde ich tatsächlich auch noch mit Vertreterinnen von den Bereichen sprechen, um nochmal gezielt auf das zu gucken. Wir machen jetzt hier so ein bisschen so ein Einstiegs- und Überblicksgespräch. Wir hatten es schon. Ich habe selber erzählt von diesem Fragebogen. Sie haben erzählt von Menschen, die anrufen. Beteiligung wird ja, so, zumindest nehme ich das so wahr, relativ hochgeschrieben in diesem Projekt. Also es gibt viele Möglichkeiten, irgendwie mitzumachen. Welche sind das denn? Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, was? Davon habe ich ja noch nie gehört. Ich will irgendwie mittun. Was hat die Person für Möglichkeiten?
Naja, selbst aktiv werden nach dem Motto ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so einfach, weil wir setzen halt die Maßnahmen um. Wir haben da auch Fachfirmen für, die das machen. Und wir haben natürlich auch Beweider, die diese Flächen dann pflegen. Ich bin immer ganz dankbar drum, wenn grundsätzlich mal Leute vor Ort sind. Also ich habe ein paar Flächen zum Beispiel, die sind neben Kleingartenanlagen und da ist das ganz schön. Wenn die, das sind Leute, die verlässlich immer da sind und sollte mal irgendwas zum Beispiel mit den Tieren sein, dann können die auf dem kurzen Dienstweg anrufen und können sagen, pass auf, hier ist gerade irgendwas, Tier hinkt oh, zum Beispiel oder so. Das ist natürlich ganz praktisch, abseits davon, dass wir sowieso jeden Tag da sind, um auch nach den Tieren zu gucken.
Was, jetzt muss ich doch noch mal kurz Zwischenfrage stellen, diese Beweidung mit Tieren, was, warum macht man das?
Das macht man, um die Flächen offen zu halten. Also sonst, wenn man das nicht machen würde, dann passiert wieder dasselbe, was vorher auf den Flächen passiert, die wachsen zu. Das ist der natürliche Prozess von diesen ganzen Trockenrasen, womit die zu kämpfen haben. Die wachsen einfach im Laufe der Zeit zu. Die richtigen Trockenmagerrasen in der freien Landschaft, das sind Flächen, die jahrhundertelang mit Schafbeweidung gepflegt wurden. Das gibt es in dieser Form nicht mehr, das ist nicht wirtschaftlich. Und dann wachsen die zu und dann werden die schattiger und dann werden die damit kälter. Und dann sind das nicht mehr geeignete Lebensräume, die Arten verschwinden, die Biodiversität geht zurück. Und deswegen machen wir die wieder auf, entnehmen Gehölze, schicken Tiere drauf, damit das auch offen bleibt.
Okay, kurz zurück zur Beteiligung.
Ja, genau.
Also direkt mit buddeln kann ich nicht, aber ich kann sagen, was ich gerne hätte, wie ich mich da fühle, was ich dazu denke. Das sind quasi
genau, die. Genau, korrekt. Also da gibt es einen vielfältigen Fragenkatalog, was die Stadtplaner da vorhaben. Das können die mit Sicherheit im Detail besser beantworten, was da Möglichkeiten sind. Und unsere Flächen sind ja auch über Stadtgebiet verteilt. Also es kommt natürlich auch immer wieder vor, und das ist auch so gewollt, dass wir Anwohner an Flächen haben, die sagen, ich habe aber die und die Bedenken, die auch eigene Expertise einbringen. Die Flächen werden so und so genutzt aktuell. Also das kann ich nicht von jeder Fläche wissen. Und das ist für uns natürlich schon von Vorteil, wenn wir wissen, hier auf den Flächen passiert im Jahresverlauf dieses und jenes. Und dann kann ich das in meine Planung mit einbeziehen. Und wenn ich weiß, die Anwohner haben diese Sorgen, Ängste, Wünsche, dann kann ich das auch in meine Planungen mit einbeziehen.
Und es gibt Exkursionen, habe ich gelesen, von den Leuten vom Naturkundemuseum, die quasi vor Ort dann gucken, das ist jetzt hier eins von diesen Blümchen, was es sonst nicht gäbe.
Die Leute vom Naturkundemuseum gehen raus und gucken, das machen die aber mehr oder minder für sich erstmal, um ihre Arten zu erfassen. Es gibt aber auch Exkursionen im Rahmen dieses Projekts, wo wir, soweit unsere Expertise dazu reicht, ich werde mal eine kleine Exkursion zur Beweidung im Juni geben. Wir haben aber auch externe Leute, die sich zum Beispiel mit Reptilien oder so gut auskennen. Die geben dann auch mal eine Führung auf den Flächen, um zu sagen, hier haben wir jetzt diese spannende Eidechse oder irgendwie sowas. Ja.
Okay, es gibt eine sehr aussagekräftige Homepage, da kann man viele, viele Informationen finden und auch Links zu Befragungen und so. Ich glaube, inbar.de ist gar nicht so kompliziert.
Inbar-Projekt ist die Homepage, aber wenn man irgendwie Bahntrassen Erfurt, dann findet
man
das
direkt
sofort.
Hin. Genau. Haben wir jetzt hier für dieses kleine Übergangseingangsgespräch irgendwas Wichtiges vergessen, was ich nicht gefragt habe, was aber noch dazugehört?
Ich glaube nicht so direkt. Ich glaube, jetzt erstmal zum Vorhaben selbst ist mehr oder minder ein guter Überblick gewonnen. Wie gesagt, es ist ein Vorhaben, das im Moment in Trägerschaft von der Stadt Erfurt bearbeitet wird, über das Umwelt- und Naturschutzamt, ist ein sogenanntes Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben. Das heißt, wir testen aus, was funktioniert und am Schluss des Projekts soll dieses Handlungskonzept stehen. Und dazu wird dieses Vorhaben auch gefördert, und zwar das Bundesumweltministerium und auch das Umweltministerium des Freistaats Thüringen geben da Gelder dazu. Das ist in den Naturschutzprojekten so üblich, dass die mit bis zu 100% gefördert werden, sonst hätten wir die nicht.
Und das Gute ist, wenn mir jetzt im Nachgang noch Fragen kommen, kann ich die stellen, denn es wird nicht das letzte Gespräch zu diesem Thema gewesen sein, zu diesem Projekt, aber jetzt für den Einstieg erstmal Dankeschön.
Ich danke.
Das war im Gespräch David Urban jetzt vom Umwelt- und Naturschutzamt über das Projekt Innerstädtische Bahntrassen, vernetzte Lebensräume für Pflanze, Mensch und Tier. Und wie gesagt, könnt ihr euch informieren auf inbar-projekt.de und da seht ihr zum Beispiel die Termine für die nächsten Exkursionen. Direkt morgen schon am 20. Mai geht es in der Kalkreise, also da, wo ich da befragt wurde, um Pflanzen mit einem Mitarbeiter des Naturkundemuseums um 17 Uhr. Dort gibt es auch einen Link zu einer Online-Befragung, wo es darum geht, wie ihr in Erfurt die Natur wahrnehmt, wie ihr Freiräume nutzt und all sowas. inbar-projekt.de. Und wie gesagt, in den nächsten Wochen werden wir noch ein, zwei andere Gespräche führen mit den Vertreterinnen der Fachhochschule, die auch an diesem Projekt beteiligt sind.
Thank you.
Jetzt habe ich gar nicht in dem Gespräch gefragt, wie viel Niederschlag eigentlich so ein Trockenrasen braucht. Denn ich glaube, für die nächsten Tage gibt es erstmal nicht so viel. Oder wollen wir doch mal schauen. Wir gucken erstmal auf das Wettergeschehen im Großen und Ganzen. Es gibt da nämlich Luftdruckgegensätze über Mitteleuropa, die allerdings gering sind. Ein Tief über dem Atlantik macht sich allerdings im Westen Mitteleuropas mit Regengüssen und auch einzelnen Gewittern bemerkbar. Wie sieht es nun hier in Deutschland aus, wenn ich aus dem Fenster gucke am Dienstagvormittag? Da kann ich mir nicht vorstellen, dass heute noch mal Regen kommen soll. Aber, Sonne und Wolken mit vereinzelten Schauern und Gewittern wechseln sich zwischen der Landesmitte, dem Osten und Südosten ab. Gleichzeitig setzen nach dichter Bewölkung spätestens zum Nachmittag von der Nordsee bis in den Südwesten Regenfälle ein. Ich meine, wir haben es ja gestern auch erlebt, da war das so ähnlich. Erst war das mit der gelben Kugel und dann nachher das mit dem Nass. Aber wenn ich jetzt die Prognose tatsächlich für Erfurt mir anschaue, sehe ich hier jetzt nicht so viel was mit Niederschlag. Es gibt hier so wenige Prozentzahlen, aber ich glaube, wir machen es so. Wir beobachten das alle gemeinsam und hinterher wissen wir dann, wie es war. Was ein bisschen besser vorherzusagen ist, ist Temperatur. Und da gehen wir heute so auf die 18 Grad zu. Um das, was ab dem Wochenende abgeht, habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört. Die ganze Stadt ist aufgeregt. Es wird heiß, es wird ganz doll heiß und es wird länger heiß. Also hier stehen wirklich so Zahlen mit 29, 31 und sowas. Mal schauen, wie lange es diesmal anhält. Das Wetter wird ja nicht langweilig, das haben wir dieses Jahr schon öfter bemerkt. Nicht langweilig wird auch die Musikauswahl in dieser Sendung. Ich bin gestern über ein Lied gestolpert, das alle Klarinettenfans unter euch begeistern könnte, denn Uli Dönitz spielt genau dieses Instrument und zwar sowas hier. Musik von Uli Dönitz, Bouncing Clarinet hieß dieser Song. Und seit ein paar Jahren gibt es in Erfurt eine neue Theaterformationsgruppe, die ja besondere Sachen macht, die zum einen so ein bisschen das Schauspiel nach Erfurt zurückbringen will, aber auch neue Wege geht und vor allem auch den Weg in die Randgebiete zu den Menschen gesucht hat. Die Rede ist vom Phoenix Festival und auch dieses Jahr haben sie wieder Dinge vor. Ich habe gestern mit Maren gesprochen, die zum Phoenix Festival gehört und warum sie das machen, was sie machen, was sie eigentlich machen und was sie vor allem dieses Jahr machen, das hat sie mir erzählt. Wir hören das hier gleich nach der nächsten Musik.
Thank you.
Ich glaube, es ist ungefähr 2 Jahre her. Da bin ich tatsächlich zufällig mal im Ried über den Platz der Völkerfreundschaft geschlendert, weil ich da manchmal vorbeikomme. Und da war irgendwas los. Ich glaube, es stand, war es ein Stand oder eine Art Container oder sowas. Und es sah schon nach Kunst aus und ich war so, aha, hier passiert Kunst und es war tatsächlich Kunst. Im Nachhinein war es mir dann klar, es war das Phoenix Festival, was sich dort niedergelassen hatte und das war vor 2 oder 3 Jahren und jetzt ist es immer noch da und plant wieder Sachen und ich freue mich, dass Maren Barnikow da ist. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Das war so mein erster Begegnungsmoment mit dem Phoenix Festival. Später habe ich noch viel mehr davon mitbekommen.
Ja.
Was ist das denn? Es geht um Theater, es geht um Kultur, es geht um Menschen oder was, wenn ich jemand fragt, was ist das?
Das Phoenix Theater Festival ist ganz vieles und ist zunächst einmal ein Verein, der Phoenix Theater Verein, der seit 2022 hier in Erfurt in der Stadt aktiv ist und tatsächlich jährlich bisher eine Festivalausgabe in Erfurt veranstaltet hat. Mhm. Ausgehend damals noch vom Kulturquartier, was ja als ehemaliges geschlafen habendes Schauspielhaus seine ganz eigene Geschichte hat und seinen ganz eigenen Charme. Und die Gründerinnen des Vereins sind alles Theatermenschen und Schauspielerinnen, die sich in diese Geschichte verliebt haben. Mhm. Und auch in die Initiative, das Schauspielhaus wieder zurückzukaufen und daraus das Kulturquartier zu entwickeln und diesem Ort ein weiteres Leben zu geben. Und das hat sich mit der Theateridee verbunden, denn Erfurt hat eine sehr lange Zeit das Schauspiel sehr gefehlt. Es gab immer wieder verschiedene Initiativen und es gibt durchaus Theater auch in dieser Stadt, abseits vom großen Theaterhaus natürlich. Mhm. Und die haben das in die Hand genommen, diesen Prozess und diese Suche ganz aktiv mit zu begleiten. Und sind ausgehend von diesem Kulturquartier immer tiefer in diese Stadt eingetaucht. Mit jedem Jahr ging es weiter, gab es einen größeren Einzugskreis, in dem ein Dialog mit der Stadt initiiert wurde. Und es darum ging, welches Theater und welche Kunst braucht denn diese Stadt? Und was ist denn das, was die Menschen von hier bewegt? Und was können wir als Theaterschaffende, Kulturschaffende dazu mit reingeben? Mhm. Welche Angebote können wir schaffen? Mhm. Und die Festivalausgabe, die du dann kennengelernt hast, hatte einen ganz besonderen Namen. Das war 2024. Das waren die Plattenstufenfestspiele in Erfurt-Ried, die entstanden sind, weil wir tatsächlich dieses Gespräch mit der Stadt ganz ernst genommen haben und die Leute gefragt haben, so, wie sieht's denn jetzt aus? Was müssen wir denn machen, damit ihr zu uns kommt? Also wie können wir Publikum gewinnen? Eine ganz typische, klassische Publikumsforschung. Und dafür waren wir tatsächlich im Ried und eine Bewohnerin hat gesagt, also Leute, wieso sollen wir denn zu euch kommen? Kommt ihr doch zu uns.
Tatsächlich?
Das war die Ansage und damals war noch Annika Happig, unsere damalige künstlerische Leiterin, die jetzt Schauspieldirektorin am Staatstheater Cottbus wird mit der nächsten Spielzeit, aber uns immer noch zutiefst verbunden ist und uns unterstützt nach besten Kräften. Das war natürlich eine Aufgabenstellung für die und der Auftrag war klar, gut, dann machen wir das, dann kommen wir jetzt hierher. Und nun ist es ja so, dass es die großen Domstufenfestspiele in der Stadt gibt, die eine ganz wichtige, überregional strahlende Veranstaltung sind, viel Tourismus anzieht, das Theater nochmal ganz anders sichtbar macht, das große Haus. Und auch diesen Dom und diese Stadtkulisse inszeniert, gleichwohl aber doch Zugangshürden hat, die nicht für jeden und jede in dieser Stadt so möglich sind und auch nicht zwingend von Interesse. Mhm. Also ganz einfach, dass die Kartenpreise zu teuer sind, dass die Anfahrtswege zu weit sind. Naja, und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir mal ein Parallelangebot dazu, gar keine Gegenveranstaltung, darum sollte es gar nicht gehen, aber dann machen wir die Plattenstufenfestspiele und machen etwas für die Menschen von hier, für deren Lebensraum und setzen das Licht, das Schlaglicht auf diese Kulisse, diese 360 Grad Betonarena, die für viele eine Lebensrealität ist, wo Begegnungsräume fehlen, wo Kunst seit Jahrzehnten an dieser Wand, im Wandgemälde gebannt ist und festgeschlagen, aber was ist da noch? Und das war die Suche und das war der Auftrag.
Und jetzt, wo du sagst, natürlich war mir das Phoenix Festival auch vorher schon durchs Kulturquartier ein Begriff, aber tatsächlich dieser Weg raus aus der Stadt ins Plattenbaugebiet, das war für mich doch nochmal irgendwie so ein besonderer Moment. War das, und ich weiß noch, ich bin dann sogar mal extra hingefahren, weil ich da irgendeine Kultur mehr angucken wollte. Aber es ist ja primär auch für die Leute, die einfach dort vor Ort wohnen, die dort irgendwie immer sind. Mhm. Wie kam das denn an? Also kam die Frau wieder, die gemeint hat, kommt doch zu uns? Und oder war das schwierig, mit den Leuten vor Ort dann ins Gespräch zu kommen?
Ja, also das ist eine Frage, die uns natürlich im Vorfeld ganz zentral beschäftigt hat, weil uns schon klar ist, wir sind nicht von hier. Wir sind die wie auch immer gelesenen Künstlerinnen aus der großen fernen Stadt, wobei wir ein gemischtes Team haben. Also es gibt auch Leute, die direkt hier aus Erfurt kommen. Und da nicht aufzufallen und da so reinzuschneiden in eine Lebenswelt, wo auch niemand nach uns gefragt hat, und da einfach einmal Alarm zu machen, ist so ganz wichtig. Und natürlich die Frage, wie kommen wir denn überhaupt mit diesen Menschen ins Gespräch? Denn darum soll es ja gehen, die ernst zu nehmen. Und das ist eine Vermittlungsfrage. Also im Theaterkontext gibt es ganz oft den Begriff der Publikumsvermittlung und Publikumsansprache. Das heißt, du machst dir Gedanken, wie du überhaupt mit den Leuten auch, wie du das denen nahe bringst, was du da eigentlich von denen willst, weil oftmals willst du ganz viel. Und wir haben dann 3 Wochen vorher dort einen umgebauten Schiffscontainer aufgestellt und versucht, da zu sein. Und alle möglichen Initiativen und Vereine, die es in der Stadt gibt und auch dort vor Ort, von Anfang an zentral mitzunehmen und uns auch direkt im Viertel zu vernetzen. Und da war ganz zentral und entscheidend das Stadtteilbüro Tinka, die dortige Sozialarbeiterin aus dem Quartier, Evelyn Richter, und ihr Team, die haben uns massiv unterstützt, sehr viele Ehrenamtliche. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, wir wurden am Anfang mit sehr fremden Augen wahrgenommen und mussten da erstmal ankommen und standen da erstmal einige Tage ganz alleine und waren tatsächlich Außerirdische. Und das hat sich, 3 Wochen sind nicht genug. An einem Ort, wo Begegnungsräume fehlen, wo der Brunnen, der Platz der Völkerfreundschaft, der Ort ist, wo das Leben tobt und die Hauseingänge, sind 3 Wochen gar nichts, aber es haben sich so kleine Freundschaften entwickelt. Bis hin dann zu dem eigentlichen Festival, dem Plattenstufenfestspielen, 4 Tage, und da waren 2500 Leute da. Wir haben das alles ohne Eintrittsgelder gemacht, das ist ganz wichtig gewesen, und es ging natürlich um die Menschen von da, aber auch darum, eine überregionale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also es gibt so mehrere Ansprüche. Es geht auch darum, mit der freien Szene einen Brückenschlag zu kriegen, Thüringen insgesamt sichtbar zu machen, die Infrastruktur, die Theaterinfrastruktur.
Ich habe mich gerade gefragt, man könnte ja auch sagen, ja, die Kultur ist halt hier im großen Theater in der Innenstadt, und wenn die Leute nicht wollen, who cares? Also warum ist es wichtig, diesen doch das zu suchen und irgendwie genau solche auch beschwerlichen, zunächst beschwerlichen Dinge anzugehen? Also warum jetzt gesellschaftlich oder ich weiß nicht, warum braucht es das?
Naja, es ist beides. Es ist erstmal von dem, was von uns ausgeht, dass die tiefe Einsicht, dass es ein Angebot ist. Es ist das Angebot zu einem Gespräch und das Wissen, dass Kunst und Kultur nicht zwingend für alle Lebensrealitäten und Interessenlagen das sind, worauf die Leute gewartet haben und was sie sich wünschen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Diese Frage, die du stellst, ist ganz bekannt und die wird ganz oft an Kunst und an Kultur, was ja auch nochmal 2 unterschiedliche Sachen sind, je nach Begriff, wie man es auslegen will, herangetragen wird. Warum braucht es euch denn? Warum seid ihr denn wichtig? Also ganz aktiv haben wir das aus der Pandemie noch so für vor Augen, was es da, welche Löcher das da auch geschlagen hat. Aber wenn wir das mal, diese Dramatik mal beiseite lassen, dann schaffen es Kunst und Kultur einfach, Aushandlungsräume zur Verfügung zu stellen und zu eröffnen für zwischenmenschliche und gesellschaftliche große und kleine Fragen. Und da ist ganz oft, fällt der Begriff des Möglichkeitsraums. Und dafür können die Angebote schaffen und Menschen auf nochmal ganz andere Arten, auch im Sinnlichen ansprechend, in Bezug zu sich selbst bringen, in eine Selbstwirksamkeit, aber einfach auch Erfahrung.